Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Die Politikerinnen. Was denken eigentlich Schülerinnen und Schüler über Politik? Interessiert es sie, was eine Abgeordnete in Berlin und im Wahlkreis so macht? Um das herauszufinden, muss man nicht unbedingt auf TikTok sein, man kann auch einfach in die Schulen gehen. Genau das macht Yewon Ri regelmäßig und welche Fragen, vielleicht auch Erkenntnisse, sie dort erwarten, das erzählt die SPD-Abgeordnete gleich. Ihr hört Folge 56 des Podcasts Die Politikerinnen. Mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und begleite in meinem Langzeitprojekt Frauen, die sich für die Berufspolitik entschieden haben. Jenseits ihrer politischen Fachthemen sprechen wir immer wieder auch über die Frage, wie Frauen sich stärker politisch einbringen können und wie Politik diverser werden kann. Alle bisher erschienenen Folgen könnt ihr auf der Website www.diepolitikerinnen.de und überall dort, wo es Podcasts gibt, nachhören. Unser zweites großes Thema in dieser Folge ist eines der schwierigsten für die SPD. In welchem Umfang und mit welchen Mitteln soll die Ukraine bei ihrem Verteidigungskampf gegen Russland unterstützt werden? Darüber debattiert die Partei nach wie vor heftig, zuletzt als es um die Frage ging, ob Deutschland das Waffensystem Taurus liefern soll. Wie geht es Yewon Ri mit so folgenreichen Entscheidungen wie dieser? Auch darüber sprechen wir gleich. Jetzt aber geht es erstmal in die Schule. Hallo Frau Ri.
Hallo.
Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, Sie kommen gerade von einem Treffen mit einer Schulklasse.
Das hat sich tatsächlich verschoben. Das heißt, ich bin gerade vor dem Treffen mit einer
Schulklasse. Okay.
Aber genau, heute ist ja Europatag an ganz vielen Schulen und da gehe ich tatsächlich gleich mit meinem FDP-Kollegen aus dem Landtag zu einer Podiumsdiskussion oder einer Diskussionsveranstaltung.
Ja, okay.
Sehr gespannt.
Ich glaube, Sie machen das ja öfter. Sie sind in Kontakt mit jüngeren Leuten auch. Ich weiß nicht, in welchem Alter die jetzt speziell sind, die Sie gleich treffen werden. Wie ist da so Ihr Eindruck? Also ist das Interesse groß oder müssen Sie da so ein bisschen werben dafür, dass das auch was Interessantes sein kann, Politik? Oder das, was Sie speziell machen, also Bundestagsabgeordnete sein?
Also das Interesse ist da. Ich höre auch immer wieder, also wir kriegen ja sehr viele Schulklassen oder Besuche von Schulklassen im Bundestag. Und ich höre dann immer wieder danach, dass LehrerInnen zu mir sagen, ach, das haben wir gar nicht gedacht, dass es so gut klappen würde. Normalerweise ist das eine sehr unruhige Klasse und man merkt schon, dass da durchaus doch das Interesse da ist, wenn die merken, dass man alles fragen kann und auch ihre Meinung sagen können, dass da tatsächlich auch dieses Angebot angenommen wird. Also ich merke da jetzt nicht viel von politischem Desinteresse oder so bei jüngeren Menschen.
Aber das finde ich ja interessant, nur dass sie sagen, dass sie merken, dass sie alles fragen dürfen. Dann scheint es ja schon auch so eine Sache von einer falschen Vorstellung zu sein, als dürfte man das nicht, ne? Oder könnte man da nicht mitsprechen, so jetzt vorab.
Ja, also häufig kommen die natürlich auch vorbereitet an. Die haben in den Schulklassen dann vor dem Besuch in Berlin schon Sachen durchgenommen im Unterricht. Dann werden natürlich auch schon Fragen verteilt, weil man natürlich irgendwie auch möchte, dass alle SchülerInnen sich irgendwie beteiligen können. Und wenn es dann aber halt von der Stimmung her so ist, dass man dann auch außerhalb dessen, was man irgendwie im Unterricht durchgenommen hat, mal eine Frage stellen kann. Und zwar merke ich schon, dass dann auf einmal doch mehr Interesse da ist oder auf einmal SchülerInnen wach werden, die vorher vielleicht sehr desinteressiert herumgesessen haben und so. Also das ist schon sehr auffällig auch.
Und was interessiert die so? Können Sie das relativ pauschal sagen? Oder fällt Ihnen auf, dass die vielleicht was anderes interessiert, als sie sonst gefragt werden? Sie bekommen ja sonst auch manchmal Besuche in Berlin oder treffen auch Menschen im Wahlkreis.
Also ganz breit gefächert. Ich habe letztens tatsächlich eine Schulklasse gehabt, da war einer der ersten Fragen, wie es denn sein kann, dass in Schulen die Toiletten total marode sind und dann sind die SchülerInnen ins Paul-Löbe-Haus gekommen und meinten, und hier haben sie irgendwie 8 total fancy Aufzüge, wie kann es denn sein, dass für die Aufzüge im Bundestag irgendwie so viel Geld da ist und für Schultoiletten nicht, und dann sitzt man natürlich da und aber es war total spannend, weil dann hab ich halt gesagt, ja, also es sind halt erstens unterschiedliche Töpfe und zweitens sehe ich das Problem auch und haben dann halt ein bisschen darüber diskutiert, wie man das halt anders angehen könnte oder wer dafür zuständig ist und wie man das Problem einfach auch angehen könnte. Und das ist total spannend. Ich hatte davor eine Schulklasse, wo es erst so ein bisschen, also ganz normal dahin plätscherte und dann auf einmal stellte eine Schülerin die Frage, wie sehr man sich denn Sorgen machen müsste wegen der AfD, ob die AfD, wenn die an der Regierung ist, ob sie dann, es waren sehr viele migrantische Kinder da, ob sie dann irgendwie das Land verlassen müssten und so. Und dann auf einmal, als das Thema ankam, merkte man, dass auf einmal mehr Leute zuhörten als vielleicht die Minuten vorher noch. Und dann haben wir tatsächlich auch über die AfD diskutiert und darüber, wie groß die Chancen sind, dass sie an die Regierung kommen. Also es ist total breit gefächert. Aber das Interesse ist da. Man merkt schon, dass viele was aufschnappen, also auch politische Inhalte aufschnappen. Und ihnen es schon wichtig ist, das irgendwie einzuordnen, beziehungsweise die Frage zu stellen, warum macht ihr denn nicht mehr? Und warum ist das immer noch so? Und warum werden diese Probleme einfach auch nicht kleiner?
Ja, ist interessant, weil das hatte unsere, also individuelle Erfahrung natürlich, aber hat die Politiklehrerin meiner Tochter genauso erzählt. Das ist auch eine Klasse mit einem Anteil an migrantischen Kindern und da kamen auch ganz viele Fragen, also beziehungsweise hatten die teilweise auch wirklich Angst, was jetzt passiert oder dass sie dann das Land verlassen müssen tatsächlich. Und die meinte auch, es ist halt ziemlich schwierig, weil eigentlich kein Platz dafür im Lehrplan vorgesehen ist.
Ja.
Diese Sachen aufzugreifen, beziehungsweise weil der politische Bildungsstand nicht so weit ist, dass man es eigentlich gut erklären könnte. Also im Prinzip muss man dann halt anfangen zu erklären, was ist eine 5%-Hürde, wie wird überhaupt gewählt, wie ist das System, was alles erst ab der 9. Klasse oder so in Berlin jetzt vorgesehen ist. Also ein tatsächliches Dilemma, weil es scheint die jungen Menschen ja wirklich auch aufzurütteln.
Ja, total. Also es gibt auch und also auch andere Erfahrungen. Ich frage mich gerade, ob ich das irgendwie erzählt hatte in dem letzten Podcast. Aber mein Kollege zum Beispiel, der hatte eine Klasse da, eine ältere Klasse, die gesagt haben, sie haben bei der letzten Landtagswahl in Bayern hat die Hälfte AfD gewählt. Und das ist natürlich eine ganz andere Situation, als wenn man dann Kinder und Jugendliche vor sich hat, die sich Sorgen machen wegen der AfD. Also wir tauschen uns in der Fraktion, vor allen Dingen die jüngeren Abgeordneten, häufiger mal aus über unsere Erfahrungen, weil das doch meistens so Begegnungen sind, die uns schon echt nahe gehen, die auch zum Teil sehr emotional sind, wo man sich auch Rat holt oder auch einfach mal mit anderen Leuten über ihre Erfahrungen spricht. Es ist total bunt, aber wir versuchen dem irgendwie gerecht zu werden, indem wir halt auch versuchen, anders damit umzugehen, als LehrerInnen vielleicht umgehen müssen in der Klasse, weil das natürlich, weil wir eine ganz andere Rolle haben und wir dann natürlich auch so ein bisschen rausgehen können aus dem pädagogischen Kontext und einfach aus dem politischen berichten können, wie unsere Erfahrungen sind, wie wir das einschätzen und hoffen einfach, dass wir damit auch einen Beitrag leisten zur politischen Bildung.
Ja, das ist ja vielleicht einfach eine gute Ergänzung oder vielleicht auch eine gute Erfahrung für Kinder oder junge Menschen, dass Politik eben nichts, die da oben ist, sondern greifbar ist. Und vielleicht speziell, Sie haben es angesprochen, jüngere Abgeordnete, das Stichwort, ist es vielleicht ja auch eine Chance, weil sie eben nicht dieser, wie es immer so schön heißt, Boomer-Generation angehören. Also da vielleicht auch ein besserer Draht dann oder schneller ein Draht entsteht zu den Menschen.
Also ich hoffe es auch. Manchmal ist es tatsächlich so, dass man auch sofort merkt, dass man einen anderen Ton drauf hat. Ich persönlich bin vom Typ her sowieso jemand, ich finde es total anstrengend, wenn ich umständlich um etwas drumherum reden muss. Da bin ich halt irgendwie auch lieber ehrlich, dass ich dann halt irgendwie auch ganz offen sage, das kann ich so nicht beantworten oder dass ich dann versuche, wirklich meine persönliche Erfahrung zu erzählen. Also nicht das, was die bei jeder Talkshow hören können oder was sie irgendwie auch im Plenarsaal mitbekommen haben. Es sind viele Fragen auch und ich finde es auch völlig okay, dass diese Fragen kommen, aber häufig ist das den LehrerInnen sehr unangenehm. Eine der ersten Fragen oder der Lieblingsfragen ist immer, wie viel verdienen sie denn? Wo ich sage, ja, das ist ja überall online zugänglich, öffentlich zugänglich. Deswegen habe ich überhaupt kein Problem mit darüber zu sprechen. Und was ich, da habe ich mit KollegInnen drüber gesprochen, was sie auch immer kriegen, ist die Frage, was für ein Auto fahren sie eigentlich? Also es ist dann immer, und wir haben da überhaupt kein Problem mit, weil wir immer denken so, ja, also alles, was sie interessiert, beantworten wir dann gerne. Aber man merkt schon, dass den LehrerInnen es zum Teil ein bisschen unangenehm ist, dass sie dann sagen so, ja, also das tat mir jetzt leid, dass diese Frage kam. Und wir sagen dann halt immer, ja, also es ist jetzt nicht die erste Gruppe, die das fragt und es ist auch nicht unüblich jetzt, also von daher.
Das ist ja lustig, weil wie ist dann die Reaktion, wenn Sie sagen, gar keins?
Das habe ich tatsächlich auch, also ich habe ja sehr lange kein Auto gehabt, habe das gesagt und dann waren die alle so, also es war nicht vorgesehen unbedingt, also, aber dann wird halt ein bisschen darüber diskutiert, warum nicht, dann habe ich halt erklärt, das ist ja in Aachen vor allen Dingen, also dass man eigentlich kein Auto braucht immer. Und ich weiß aber auch, dass meine anderen KollegInnen jetzt auch keine großen, dicken Autos fahren. Und dann ist dann immer so ein bisschen, also dann sind dann häufig SchülerInnen, die sich mehr mit Autos auskennen, die dann fragen, ja, aber können Sie sich dann nicht den, was auch immer, ein richtig krasses, teures SUV-Modell wird dann genannt, leisten? Und dann müssen wir halt sagen, ja, also das wissen wir gar nicht so genau. Und ja, also und dann wird häufig natürlich auch gefragt, was für Privilegien wir als Abgeordnete haben. Es wird häufig gefragt, ob wir nicht der Meinung sind, dass wir zu viel Geld bekommen. Also da diskutiere ich auch offen drüber, was Sie denn glauben, was angemessen ist. Also es ist häufig ein sehr offener Austausch. Und ich glaube, dass das viele KollegInnen auch tun, also auch sehr offen da reingehen. Und ich wünschte, wir hätten mehr Zeit und mehr Ressourcen, um mehr SchülerInnen-Besuche zu ermöglichen. Wir machen das im Team tatsächlich so, dass wir die Kontingente, die ich habe, echt ausschreiben. Und wir dann auch tatsächlich inzwischen schauen, welche Schulen vielleicht noch nicht da gewesen sind und versuchen dann so die Plätze zu verteilen, um möglichst ein breites, also vielen Schulen es zu ermöglichen, einfach mal nach Berlin zu kommen und einen politischen Einblick zu kriegen.
Ja, das, was Sie beschrieben haben, ist ja eigentlich ein schönes Beispiel. Da kann man sich ganz gut vorstellen, dass Sie das ja irgendwo aufschnappen, wahrscheinlich, ne? Also das jetzt mit den Privilegien oder mit dem Geld und dass es vielleicht zu viel sein könnte. Das klingt schon sehr danach, nach den typischen Klischees.
Also Sie schnappen viel auf. Also das merkt man auch. Und das sind natürlich viele Fragen. Also wenn man dann hört, die da oben machen sich die Taschen voll und, und so. Und je nachdem, was für einen familiären Hintergrund man kommt, desto ungerechter kommt einem das dann natürlich auch vor. Also deswegen, ich habe keine Ahnung, ob das die Kinder alle so interessiert, aber ich bin dann schon sehr offen, dass ich dann auch erzähle, dass wir natürlich von der Diät ja den Spitzensteuersatz bezahlen. Also dass wir dann auch immer gucken müssen, dass wir von den 10.000 Euro dann die Hälfte erstmal ans Finanzamt geben, dass wir irgendwann vielleicht mal eine Steuerrückzahlung bekommen. Was wir aber zusätzlich haben, sage ich dann halt auch, also dass wir dann halt nochmal eine Steuerfraupauschale haben, dass wir Mitarbeitendenpauschalen haben und so. Aber sage auch ganz klar, was davon halt alles bezahlt werden muss. Also ich halte nichts davon zu sagen, uns Abgeordneten geht es so schlecht, weil so glaube ich es nicht, aber ich glaube schon, dass es ganz gut ist, das realistisch nochmal einzuschätzen oder einzuordnen, dass ich sage, ja, also ich muss halt dann auch die zweite Wohnung bezahlen, also eine Miete bezahlen oder KollegInnen, die dann immer Hotel übernachten dann, also bezahlen dann halt aus diesen Geldern dann halt auch ihre Hotelübernachtungen. Ich habe jetzt ein Wahlkreisbüro, da muss halt auch die Miete bezahlt werden, aber ich habe auch KollegInnen, die haben so einen großen Wahlkreis, die haben 3 oder 4 Wahlkreisbüros und die müssen halt auch alle bezahlt werden und da geht halt viel Geld rein, dann natürlich auch Kosten, die man sonst nicht hat und so und da, ich will gar nicht, dass jemand sagt, ach ihr armen Abgeordneten, aber zumindest eine realistische Einschätzung, dass natürlich mit der Aufgabe viel Geld dazu kommt, aber entsprechend auch viele Ausgaben und viele Aufgaben und natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung, dass wenn ich jetzt mit Leuten Kaffee trinken gehe, dass viel mehr Menschen jetzt erwarten, dass ich das bezahle, als es früher vielleicht so gewesen ist und ich es auch völlig okay finde, dann den Kaffee zu zahlen, aber es sind halt andere, ja, also es ist halt ein anderer Lebensstil, ein anderer Lebenswandel, als es vorher vor dem Mandat der Fall war.
Mhm. Ich habe gesehen, Sie haben auch einen Girls Day Aufruf gemacht, also der ist ja dann Ende April. Wenn man das nochmal ein bisschen vielleicht versucht, nach Geschlechtern auf nochmal so zu differenzieren, falls das geht, weiß ich gar nicht. Also ist Ihnen aufgefallen auch, dass von Mädchen oder Schülerinnen da ein anderes Interesse ist oder dass sie zurückhaltender sind? Oder wie ist auch so Ihre Erfahrung jetzt mit diesem Praktika beim Girls Day? Vermutlich haben Sie das ja auch schon gemacht. Ist da ein Interesse da? Wird das mehr? Oder stellen Sie da nach wie vor fest, dass das doch auch eher eine Zurückhaltung ist?
Also den Unterschied so zwischen Mädchen und Jungen nehme ich jetzt nicht so groß wahr. Also bei mir machen genauso viele Schülerinnen Praktikum wie Schüler, also oder fragen an. Trotzdem ist es mir schon wichtig, gerade auch als junge Abgeordnete, als weibliche Abgeordnete, natürlich schon so ein bisschen Vorbild zu sein und natürlich irgendwie auch mit meiner Arbeit zeigen zu können. Das ist etwas, was Frauen genauso gut können. Und ich glaube aber, dass es inzwischen auch ganz gut ist, dass man halt auch immer mehr junge Frauen sieht als Abgeordnete. Obwohl ich, wenn mich jemand fragen würde, wenn Schülerinnen mich jetzt sehr offen fragen würden, wie meine Erfahrungen sind, würde ich immer noch sagen, dass man es als Frau immer noch schwieriger hat, gerade als junge Frau, sich zu behaupten und durchzusetzen. Aber also es ist jetzt nichts, wo man ganz blöd angeguckt wird oder wo Leute sagen, das habe ich ja überhaupt nicht für möglich gehalten, sondern es sind halt eher Detailfragen oder in der Ausübung, dass man schon merkt, dass man als junge Frau vielleicht anders wahrgenommen wird, anders angesehen wird.
Hat sich das denn verändert jetzt in den 2 Jahren, wo Sie schon Abgeordnete sind? Oder ist das, weil das hatten Sie anfangs ja auch so öfter mal beschrieben, ist das dann schon besser geworden? Oder, also es hört sich jetzt so an, als würden Sie es nach wie vor feststellen, immer mal wieder.
Ich würde schon sagen, dass es besser geworden ist. Also ich kann es jetzt erstmal nur auf den Wahlkreis runterbrechen, weil man natürlich auch ein bisschen bekannter wird. Also man für viele ist es dann halt, gehört es dann irgendwie dazu, dass es dann halt eine, also dass ich Abgeordnete bin, dass ich im Bundestag bin für die Stadt. Und trotzdem nehme ich schon wahr, dass ich mich ein bisschen mehr behaupten muss oder vielleicht ein bisschen mehr beweisen muss, dass, ja, also so ganz kleine Sachen, dass im Gespräch vielleicht dann doch lieber der männliche Kollege angesprochen wird, auch wenn ich daneben sitze oder so. Solche Nuancen stellt man schon fest. Aber ich glaube, das gehört leider noch dazu und es macht mir jetzt auch nicht so viel aus, aber feststellen tue ich es schon. Also es ist schon noch da.
Jetzt wahrscheinlich auch im Bundestag gerade ein bisschen einfacher, weil sie auch meint, man sieht mehr junge weibliche oder jüngere weibliche Abgeordnete. Das wäre natürlich schön, wenn das so bliebe, aber es ist ja auch nicht so ganz klar, ne? Wie dann der nächste Bundestag aussieht, die Zusammensetzung.
Ja, es ist tatsächlich ein großes Thema. Das Thema kommt natürlich jetzt auch immer, also wird jetzt immer konkreter, einfach auch, weil wir jetzt nur noch 1,5 Jahre haben, weil es natürlich auch um die Listenausstellung der Parteien inzwischen geht und die Frage, wie geht auch vor allen Dingen die SPD damit um, dass wir ja eigentlich eine sehr junge, sehr diverse Truppe im Moment haben. Und wir haben natürlich jetzt auch noch das geänderte Wahlrecht, was natürlich nochmal dazu kommt, dass es jetzt eigentlich keine Garantien, keine Gewissheiten gibt, dass wenn man drin gewesen ist, dass man dann wieder reinkommt. Also das wären, glaube ich, auch nochmal Diskussionen, dass man auch nochmal mit der Parteiführung darüber reden muss, was kann man tun, damit das jetzt keine Eintragsfliege bleibt, weil doch alle ja schon mitbekommen haben, dass es eigentlich ein positiver Effekt war und dass halt auch die öffentliche Wahrnehmung eine positive ist und dass vor allen Dingen auch, dass die jungen KollegInnen sich mega bewiesen haben. Also wenn man sich anguckt, wie viele Berichterstattungen gerade auch bei wichtigen Gesetzesentwürfen einfach von neuen jungen KollegInnen übernommen worden sind und dass das unglaublich gut funktioniert hat. Ich hoffe einfach, dass die Partei, dass die Fraktion daraus die richtigen Schlüsse zieht und wir auch 2025 ähnlich aufgestellt sind.
Na, da kommt man wahrscheinlich in den Bereich der Machtpolitik, also der Parteiinternen dann in dem Fall. Haben Sie das Gefühl, dass Sie da auch härter jetzt nicht im negativen Sinne, aber vielleicht ein bisschen abgebrühter geworden sind oder was halt diesen Bereich betrifft, dass Sie sagen oder die Gesetzmäßigkeiten verstanden haben und sagen, okay, jetzt ich weiß jetzt für mich, wie ich vielleicht vorzugehen habe strategisch, dass ich mir da einen guten Listenplatz sichere?
Abgebrühter weiß ich gar nicht. Also ich weiß allerdings, dass ich anders als letztes Mal, wo es ja irgendwie das erste Mal war, wo man irgendwie gar nicht wusste, was kommt auf mich zu, wo es natürlich dann auch so ein bisschen war, okay, und selbst wenn ich jetzt nicht reinkomme, ist es nicht so schlimm, weil es ist ja das erste Mal, dass man kandidiert und dann ist es halt ein Erfahrungswert. Ist es jetzt natürlich anders. Jetzt war man schon drin oder ist man schon drin. Man hat mitgearbeitet, man hat festgestellt, dass einem die Arbeit auch echt Spaß macht. Und dann ist es natürlich, dann steht natürlich mehr auf dem Spiel, weil man dann schon durchaus auch weiß, worum es geht. Und das war 2021 für mich jetzt ein bisschen anders. Also da war es ja eher eine Vorstellung von dem, was es bedeutet, Abgeordnete zu sein. Und die letzten 2,5 Jahre haben mir schon gezeigt, dass es mir unglaublich viel Spaß macht und ich eigentlich super gerne weitermachen möchte. Und da hat man halt ein bisschen mehr zu verlieren, wenn man merkt, das ist etwas, was mir Spaß macht.
Ja, na, ich meinte jetzt, ob Sie dann eher auch das Gefühl haben, Sie sind gut aufgestellt, wenn es darum geht, wie Sie sich diese Verantwortung oder das, was eben so Spaß macht, das Mandat dann auch sichern können.
Das ist, glaube ich, unglaublich schwierig zu sehen. Also ich glaube, es wäre was anderes, wenn man jetzt wüsste, die SPD steht stabil bei so und so viel Prozent, dann könnte ich, glaube ich, mehr sagen, ja, ich habe ein Gefühl dafür, was ich tun müsste, um dann auch wirklich reinzukommen. Oder wenn diese Wahlrechtsreform nicht wäre, weil die ja doch durchaus nochmal sehr einschneidend dahingehend ist, wie Mandate auch verteilt werden, wie Listenplätze verteilt werden. Es ist halt noch eine neue Situation für uns alle. Deswegen ist diese Abgebrühtheit oder vielleicht auch eine größere Informiertheit, worauf es jetzt ankommt, die man vielleicht seit in den letzten 2,5 Jahren gesammelt hat, ist nicht mehr so viel wert, weil es ist halt, es wird es wird, also die Karten werden halt einfach nochmal neu gemischt. Es ist auch die Frage, wer macht weiter, wer will nochmal weitermachen, wie ist die Konkurrenz generell auch im Land, in der Region. Ich glaube, da sind einfach viel zu viele Faktoren, als dass ich jetzt sagen könnte, ich weiß genau, was ich tun müsste.
Wann entscheidet sich das denn dann?
Oh, ich nehme an, also letztes Mal war es im Frühjahr 2021, deswegen gehe ich davon aus, dass die Listenaufstellung und auch die Verteilung der Wahlkreise vermutlich in einem Jahr abgeschlossen ist und dann wir dann auch mehr wissen. Aber selbst dann wissen wir immer noch nicht mehr, weil wir ja auch nicht wissen, wie denn das Wahlergebnis ausgeht. Vor 2,5 Jahren war es ja auch so, dass wir bei 13% gestartet sind. Damals sah es aus, dass die Liste fast nicht ziehen würde und dann kamen ja immer mehr Leute rein. Also von daher, ich glaube, es ist alles noch offen.
Also geht es erstmal darum, möglichst viele Wählerstimmen wieder zu kriegen.
Das auf jeden Fall. Und dann vor allen Dingen auch auf flächendeckend breit, ne? Sowohl für die Liste als auch für einen Wahlkreis.
Ja, wir hatten da auch schon drüber gesprochen, für die SPD sieht es ja im Osten gerade nicht so sehr gut aus, ne? Also es ist ja dann teilweise auch eine Frage der 5%-Hürde. Das sind immer Umfragen. Ich weiß, danach wollte ich jetzt gar nicht fragen. Ist eher eine Überleitung zu einem anderen Thema, weil wir hatten ja auch den 2. Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine. Und parallel dazu läuft ja diese Riesendebatte, ob Taurus-Lieferungen jetzt gemacht werden oder nicht. Und Olaf Scholz hat sich ja ziemlich klar positioniert. Er ist dagegen. Das sieht aber selbst in der SPD nicht jeder oder sehen nicht alle so. Wie ist das bei Ihnen? Hat er Sie da überzeugt in seiner Haltung oder gehören Sie zu dem Teil der Partei, die sagen, nee, eigentlich müssen wir die Ukraine mit allem, was wir haben, unterstützen?
Also ich nehme erstmal nicht wahr, dass es in der SPD jetzt irgendwie großen Widerstand gegen den Kanzler gibt. Es gibt viele oder einige, die sagen, auf der Grundlage der Informationen, die uns jetzt als normale Abgeordnete vorliegen, wären wir zu einem anderen Schluss gekommen. Aber das ist halt immer diese Einschränkung. Ich habe keine Ahnung, oder wir haben alle keine Ahnung, welche Informationen dem Kanzler vorliegen, auf was für einer Grundlage er abgewogen hat, dass wir keine Taurus schicken wollen. Er hat ja einige Gründe genannt, auch wenn die Gründe jetzt öffentlich nochmal diskutiert worden sind, weil einige sagen, ja, das stimmt doch so nicht. Und es fällt uns, das Thema hatten wir jetzt irgendwie auch schon sehr häufig im Podcast, es fällt uns schwer, da eine objektive Einschätzung zu geben. Weil wenn der Kanzler sagt, dass ansonsten die Gründe, meine Beweggründe dagegen, sich zu entscheiden, dann gehe ich nicht davon aus, dass er lügt oder dass er die Unwahrheit sagt. Von daher gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass er gute Gründe hat, sich dagegen zu entscheiden. Die Diskussion läuft ja jetzt eigentlich seit September über den Taurus und ich habe es jetzt so wahrgenommen, dass er auch im internationalen Kontext durchaus abgewogen hat und mit verschiedenen Partnern gesprochen hat. Ich bin da persönlich tatsächlich einfach sehr pragmatisch. Also wenn der Kanzler, der Verteidigungsminister zu der Entscheidung kommen, dass wir Taurus liefern und es einen entsprechenden Antrag gibt im Bundestag, werde ich dem zustimmen. Wenn der Kanzler und der Verteidigungsminister, die nun mal mehr Einsicht in die Aktenlage haben als wir und auch mehr wissen, was gerade auch sicherheitspolitisch einfach gerade in der Ukraine passiert, auch mit den anderen Partnern zusammen, sagen, wir liefern nicht, dann liefern wir halt nicht. Also ich fühle mich da gerade bei dieser Waffenlieferungsfrage nicht in der Lage, das anders zu bewerten oder mir da also fundiert sagen zu können, ich sehe das komplett anders, als der Kanzler es war. Also da würde ich mir auch Sachen rausnehmen, die ich glaube ich nicht kann. Also ich finde, er muss die Verantwortung tragen, er muss es mit sich selber ausmachen. Und das ist ja häufig so, dass die Geschichte im Rückblick immer nochmal zeigt oder auch nochmal Akten offengelegt werden, was die Situation tatsächlich war oder die Abwägungsgründe. Das muss er ja alles, die Verantwortung muss er tragen. Und deswegen halte ich es auch für richtig, dass er die Entscheidung deswegen auch so trifft. Ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie von uns Parlamentariern gute Ratschläge braucht dafür.
Sie haben ja auch gepostet, Sie waren also anlässlich des 2. Jahrestags im Kino, 20 Tage in Mariupol, Dokumentarfilm, der den Anfang des Kriegs auch dokumentiert. Also ich stelle mir vor, wenn man diese Bilder sieht, ne, oder so einen Film auch nochmal sieht und ein Mandat hat, also selbst wenn Sie jetzt keine Verteidigungspolitikerin sind, dass man da doch auch nochmal so ein Gefühl bekommt, dass man doch etwas machen möchte. Oder wie ging es Ihnen da dabei dann?
Also das Gefühl, dass man was machen möchte, dass man was machen muss, dass man es nicht einfach so laufen lassen kann, das haben wir alle oder das haben die meisten, das habe ich von Anfang an von diesem Krieg, weil man ja ich fand es nochmal sehr beklemmend, den Film, also es so verdichtet zu sehen in so einem Film, wo man ja nicht irgendwie schnipselweise die Bilder, die Informationen bekommen hat über Wochen hinweg, wo man dann sich ja durchaus auch immer wieder mal zwischenzeitlich Luft holen konnte und sagen konnte, so okay, wir denken jetzt erstmal über was anderes, kümmern uns was anderes und dann kommen die neuen Nachrichten von Mariupol, sondern einfach wirklich in einem Kinofilm, wo man ja gar nicht mehr wegschauen konnte. Also man konnte gar nicht sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt erstmal mit was anderem oder gerade gibt es keine Nachrichten aus Mariupol, sondern es war ja eine Verdichtung der Schrecken, die da waren. Und es war ein sehr eindrücklicher Film und ich glaube, es war vor allen Dingen, also fand ich persönlich zumindest, ein Film, der nochmal sehr klar gemacht hat, warum jeder Krieg einfach ein Verbrechen ist und man es keinen Krieg geben wird, der gerecht ist oder ein Krieg, der menschlich sein kann, weil die Bilder, die dort gezeigt worden sind, waren an der Brutalität gar nicht zu übertreffen. Und ich glaube, ich wünschte mir, dass den Film viele Menschen sehen würden, um einfach auch nochmal zu sehen, was für eine Verantwortung es eigentlich ist. Auch die Frage, welche Waffen liefern wir, wie liefern wir Waffen, aber auch die Aufnahme von ukrainischen Geflüchteten in Deutschland. Es ist einfach, die Menschen sind auf der Flucht von einer unglaublichen Grausamkeit, die gerade in ihrem Land passiert. Und das hat dieser Film selbst verdeutlicht. Und für mich stellt sich die Frage nicht, unterstützen wir die Ukraine? Und nochmal, also ich bin absolut, ich werde nicht diejenige sein, die meine Stimme nicht abgibt, wenn wir Waffen liefern sollen oder noch mehr Waffen liefern, noch mehr Sanktionen machen, noch mehr Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen. Nur die Entscheidung darüber, wann wir was wie, wohin liefern oder was für eine Entscheidung wir treffen, das ist einfach etwas, wo ich persönlich sagen würde, das kann ich nicht in der Gänze machen. Aber alles das, was mir zur Entscheidung vorgelegt wird von Seiten der Bundesregierung, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Und das hat natürlich auch der Film nochmal eindrücklich halt bestärkt. Und wie man sieht, was für ein Leid einfach dieser Angriff über so viele ZivilistInnen auch gebracht hat.
Mhm. Ja, man kann das auf ihrer, ich glaube ja neuen Webseite, ne? Mir ist zumindest jetzt zum ersten Mal aufgefallen, dass sie anders aussieht, ganz schön so nachvollziehen. Da haben sie ja Ukraine auch als eins ihrer Herzensthemen aufgelistet, obwohl sie ja fachpolitisch gesehen eigentlich ist das ja gar nicht ihr Bereich, ne? Aber das sind ja dann die Zeitumstände, hatten wir ja auch schon öfter drüber gesprochen.
Ja, total.
Dass man plötzlich eben mit Themen konfrontiert ist oder sich auch dann die zu politischen Herzensthemen werden, wo man es eigentlich nie gedacht hätte.
Ja, und dann merkt man, dass es dann auf einmal ein Thema ist, was einen seit 2 Jahren beschäftigt und wo man gar nicht, also und wo so viele Sachen dranhängen. Also es ist ja nicht nur, es ist ein Krieg in der Ukraine und dann ist die Frage, liefern wir Waffen oder nicht, sondern es ist dann auf einmal die Frage, wie gehen wir mit den Geflüchteten um? Wir haben in Aachen einen sehr engagierten Verein, mit dem ich mich regelmäßig austausche. Mit dem haben wir jetzt zum Beispiel auch schon besprochen, dass wir, also der Verein hatte sich gut vorstellen können, dass man zum Beispiel Informationsveranstaltungen anbietet für die Geflüchteten aus der Ukraine, die jetzt auf den Arbeitsmarkt wollen. Dass man dann einfach darauf vorbereitet, wie schreibt man Bewerbungen, wo sieht man Stellenausschreibungen, was für Qualifikationen brauche ich vielleicht, wo kann ich die Qualifikationen noch herbekommen. Und das sind halt Fragen, die folgen ja alle diesem Krieg. Und ich glaube, das ist so eine der Sachen, die mich am meisten beeindruckt haben, dass eine Sache, die man am Anfang der Legislatur nicht vorhersehen konnte, eigentlich etwas ist, was jede Entscheidung, egal in was für einem Ressort, einfach unglaublich beeinflusst. Und wir natürlich jetzt auch, was den Haushalt angeht, natürlich ganz andere Dinge mitdenken müssen, weil wir uns der Verantwortung auch bewusst sind, die wir gegenüber der Ukraine, aber den Menschen aus der Ukraine auch haben. Und ich glaube, es gibt kaum jemanden im Bundestag, der oder die sagen würde, es ist kein Herzensthema in dieser Legislaturperiode. Selbst Menschen, die vielleicht vorher sich nie mit der Ukraine auseinandergesetzt haben.
Mhm. Ja, vielen Dank, Frau Rieh, für den Einblick diesmal. Wir haben ja sehr viel quasi über das Abgeordnetensein gesprochen. Und dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Spaß mit der Schulklasse gleich.
Sehr gespannt.
Ja, und wir hören uns dann im April wieder.
Genau, machen wir. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Tschüss.
Schön, dass auch ihr wieder dabei wart. Danke euch fürs Zuhören. Bei uns ist erstmal Ostern. Ich wünsche euch eine schöne, ruhige, entspannte, erholsame Osterzeit. Und wir hören uns danach wieder mit der nächsten Folge. Da spreche ich mit der kulturpolitischen Sprecherin der FDP, mit Anniko Glückowski-Merten. Bis dahin, macht's gut.